Okay, do we not like these?
Herzlich willkommen zur 8. Folge Running Out of Size. David, wie geht's dir?
Gut, danke. Wir sind hier heute in Berlin. Ich freue mich tatsächlich komplett hier zu sein. Total spannender Gast, der euch heute erwartet. Berlin Prenzlauer Berg heute. Und ja, wir fangen einfach mal sofort an. Kai, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Was machst du aktuell? Wie geht's dir? Ja, wo sind wir hier genau?
Wir sind hier, hallo erstmal, Kai, der ein oder andere kennt mich vielleicht. Ich habe damals ganz tief im Turnschuhdschungel mitgekämpft, habe mal ein Magazin gehabt mit Kumpels, dann noch ein zweites, dann sowas wie eine Sneakernis veranstaltet, gibt es immer noch. Ja, das war eine gute Zeit, aber da bin ich komplett von runter, sage ich mal, und bin jetzt wirklich in Berlin gelandet. Hatte ich nie vor. Leute, die mich kennen, werden sagen, Digga, das Letzte, was du wolltest, ist nach Berlin zu gehen. Und ja, nach 22 Jahren Köln war das auch keine leichte Entscheidung, muss ich sagen. Ich würde vielmehr sagen, diese Entscheidung ist mir sogar abgenommen worden von meiner Freundin. Die habe ich nämlich, nachdem ich Köln verlassen habe und ein halbes Jahr auf Fuerteventura war in meinem Bulli, genau da getroffen, in so einem Steinkreis. Also ich war da viel surfen, viel Wellenreiten. Und plötzlich saß sie da mit einem Bier, also mit einem 8-Pack Heineken in der Hand. Naja, lange Geschichte, wie auch immer. Das waren verschiedene Freundeskreise, die sich da auch überschnitten. Ja, und irgendwie bin ich dann in Berlin gelandet, nach einem halben Jahr Fuerteventura. Und mittlerweile, ich habe mich, es sind auch schon wieder 2 Jahre, aber ich habe mich eingewöhnt. Es ist immer noch keine Liebe, diese Stadt. Und ich, aber da baut sich was auf, das wird schon. Ja, soll ich einfach weiterlabern?
Wir können auch die nächste Frage stellen, also wie ist dir lieber, wenn du noch Themen hast?
Ich habe die Frage überhaupt adäquat beantwortet. Ich glaube, die Frage war, was ich jetzt mache. Ja, tatsächlich bin ich von dieser Turnschuhwelt, habe ich mich losgeeist, bin mittlerweile auf einem ganz anderen Planeten unterwegs. Ich bin jetzt Waldbademeister. Ich führe die Menschen in den Wald, zur Entspannung, die sollen mal runterleveln. Wir sind alle viel zu stressig unterwegs, so, das wisst ihr, das weiß ich so. Gerade wenn du ein bisschen sensibler bist, dann ist so dieser Alltagsstress, den wir einfach alle haben, toxisch auf Dauer. Und ich habe das mein Leben lang irgendwie verspürt, irgendwas stimmt nicht, irgendwas in mir fühlt sich nicht, also jetzt in Bezug auf, wie funktioniere ich in dieser Gesellschaft und so weiter, hat sich nie gut angefühlt. Und mittlerweile weiß ich, dass ich jemand bin, der extrem schnell gestresst ist und echt krasse Stresslevel, also Peaks hat sozusagen, die mich dann komplett aus der Bahn werfen. So, die dazu führen, dass auch mein System nicht mehr ganz so gut funktioniert. Und also auch mein Gesundheitssystem, und das ist tatsächlich nach einem Virus, den ich mir 2013 eingefangen habe, in Köln an Karneval, ziemlich kollabiert. Und ja, das sind 11 Jahre und ich bin immer noch damit beschäftigt. So ein bisschen wie Long-Covid, also eine ziemlich unangenehme Geschichte. Zu viele M's, aber egal, das schneiden wir raus. Es ist tatsächlich so, dass ich langsam auf dem Weg der Heilung bin und den habe ich selbst gefunden. Ich musste ihn lang suchen, musste dafür auch ganz tief in mich selber eindringen. Ja, da haben mir verschiedene Maßnahmen und Mittelchen geholfen, diesen Weg zu gehen oder zunächst mal zu finden und jetzt auch am Ball zu bleiben. Und die Natur ist ein extrem wichtiger Bestandteil. Und ich versuche wirklich, die Menschen in den Wald zu führen, ihnen auch Waldwissen zu vermitteln. Was passiert da? Warum ist das so wichtig für uns? Ich meine, wir wissen alle, Sauerstoffproduktion passiert da, ja, aber noch so viel mehr. Und es ist heilsam. Wir müssen erkennen, dass wir selbst Teil der Natur sind. Und wir müssen alles dafür tun, sie zu schützen, weil im Endeffekt, die wird sich irgendwann regenerieren. Ein paar tausend Jahre mag das vielleicht dauern. Aber dann werden wir nicht mehr da sein, weil das, was wir hier tun, hat zur Konsequenz, dass wir uns selber ausrotten. Und das sieht der Mensch eben häufig nicht. Und das finde ich so dramatisch. Und mit all diesen Themen hatte ich früher nie wirklich was zu tun. So, ich war einfach in meiner Turnschuhwelt und fand das alles geil und fand auch, ja gut, Fashion. Das ist alles relativ geworden. Für mich hat sich das komplett nicht ins Gegenteil, ja, vielleicht schon. Ich weiß es nicht. Da denke ich noch mal ein bisschen länger drüber nach. Aber ich bin da auf jeden Fall nicht mehr im Thema. Aber ich kann euch natürlich ein bisschen was erzählen, was so in der Vergangenheit passiert ist.
Ja, ich finde, das sind gerade super viele Themen. Gibt es gerade einfach total spannende Einblicke in das, was alles passiert ist. Thema Stress, Nachhaltigkeit hatten wir gerade, worauf wir gleich auch noch mal zu sprechen kommen. Ich habe mit der Einführung gerade eben auch irgendwie so dran gedacht oder gesagt, dass du ein total spannender Gast bist für mich. Wir kennen uns seit über 10 Jahren. Das muss man einfach nochmal sagen. Wir haben uns zu einer total stressigen Zeit auch kennengelernt. Mehrere Projekte am Laufen, die damals ja uns auch zusammengebracht haben, zusammengeführt haben. So, ich denke da zurück an das Thema Gastro. Das kam mir jetzt gerade sofort hoch. Worauf wir später sicherlich auch nochmal eingehen, was wir da genau zusammen gemacht haben, welche Projekte wir dort hatten. Aber ja, Thema Stress. Und ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich persönlich auch auf einem ganz anderen Level. Deswegen ist Thema Entwicklung heute auch einfach ein großes. Und ich bin gespannt, was da gleich noch so passiert und was wir heute alles erfahren.
Ja, und ich denke, wir jumpen einfach direkt in die nächste Frage. Wir haben viel erfahren. Wir haben spannende Themen vorbereitet für dich oder du hoffentlich für uns. Aber was uns und auch die Zuhörerschaft wahrscheinlich am meisten interessieren wird, ist, was war so dein Touchpoint in der Kindheit, Jugend, whatever, was dich überhaupt zum Thema Mode damals gebracht hat oder zum Thema Turnschuhe?
Ja, bei mir waren es ja tatsächlich echt zunächst die Turnschuhe. Ich kann mich erinnern, ich habe von meiner Mutter, da muss ich gerade so laufen gelernt haben, ein paar Chucks bekommen, gelbe Chucks, die fand ich extrem cool. Natürlich wächst du als Kleinkind schnell raus aus den Dingern und ich kann mich erinnern, ich habe jahrelang nichts adäquat Cooles am Fuß gehabt, was mich irgendwie auch nur ansatzweise so hätte befriedigen können. Wie der Schuh, den ich gar nicht mehr bewusst vor Augen habe, wo ich nur gesehen habe, okay, den hast du irgendwann mal an. Geiles Ding. Und dann muss es irgendwann gewesen sein, Ende der 80er, ich glaube, das war ein Nike Waffle Racer. Und wir waren auf einem, ich glaube, es war ein Judo-Turnier oder so. Ich war recht früh schon im Wettkampfsport irgendwie unterwegs. Und das war mit Übernachtung. Und da brauchte ich irgendwie geile Turnschuhe, warum auch immer. Oder irgendwelche Turnschuhe. Und ich meine, das wäre ein Waffle Racer gewesen. Und seitdem war ich dann so ein bisschen gehookt vom Swoosh. Aber das hat sich dann alles so ein bisschen relativiert. So, da war ich dann ein paar Jahre irgendwie komplett uninteressiert, hab mich mehr auf Skateboarding konzentriert, fand das dann eher geil. Und irgendwann, ja, wobei, nee, stimmt eigentlich gar nicht. 1991, als der MX 180 rauskam, das war nochmal so ein, was mit dieser fetten Bubble, die gleichzeitig auch in die Laufsohle übergegangen ist. Das war nochmal so ein Peak. Das finde ich extrem geil. War natürlich nicht zu bezahlen. Ich glaube, der Schuh hat damals irgendwie knapp 300 Mark gekostet. Das war absoluter Wahnsinn. Da wollten meine Eltern nicht blechen. Und irgendwie ist er dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und danach kam, glaube ich, irgendwann mal noch ein anderer Runner. Ich war immer sehr auf Runner fokussiert. Das muss ein Hexalite gewesen sein. Auch Anfang der 90er. So, Reebok Hexalite, geiles Dämpfungssystem damals mit den Waben. Der ein oder andere wird sich sicherlich erinnern. Vielleicht auch hier auf der Couch der ein oder andere. Das war so der Einstieg. Und dann muss ich sagen, war auch, also da kam natürlich dann viel Skateboarding, Hip-Hop, dies, das. Aber so ein extremer Fokus auf Sneaker gab es zu dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht. Das kam dann ein bisschen später. Das waren dann schon die 2000er irgendwie, wo ich mir dachte, ach geil, ich glaube, das war das bei fucking hell, wie heißt der Laden? Double Eight, glaube ich. In Köln gab es einen Laden, Double Eight war das. Und, oder John Michaels, ich weiß gar nicht.
Double Eight.
Double Eight und John Michaels. Da gab es einen, dann gab es einen MX-1 für, ich glaube, 50 Mark oder so. Sprich, das muss 2000, 2001 gewesen sein, also noch vorm Euro. Und da habe ich zugeschlagen und dachte mir, Alter, irgendwie habe ich den vermisst. So. Habe ihn vorher nie wirklich gefeiert, aber das war für mich so der Einstieg in die Air Max-Zeit. Und also wirklich oft am Fuß getragen, bis zum heutigen Tag. Ja, so ging es los. Und noch viel später wurde es dann beruflich. Also auch während des Studiums immer gute Schuhe gehabt, aus meiner Sicht. Und irgendwann war das ein Studienkollege, der vor mir stand und meinte, ey, wir machen ein Turnschuhmagazin und irgendwie braucht man auf jeden Fall fürs Marketing. Und da ich an der Sporthochschule unter anderem studiert habe und Sportmarketing so mein Thema war, habe ich gesagt, Leute, das mache ich für euch. Und schon war ich Teil des Teams Sneakers Mag, der ein oder andere wird sich vielleicht erinnern. Ja, so ging es los.
Ja, du hast jetzt, ich finde es wieder total krass, wie viele Parallelen es gibt. Einfach auch zum Thema Kindheit, erste Berührungspunkte. Ich glaube, wir haben das bis jetzt fast in jeder Folge auch irgendwie mit euch geteilt. Na, wie das mit damals Beschaffung war und irgendwie vielleicht auch den finanziell nicht verfügbaren Ressourcen. So, ne? AKA Zeitung austragen und dann halt irgendwie sich die Schuhe, die utopischen Preise irgendwie leisten zu können. Und ja, jeder hatte irgendwie so seinen Favorite. Und ich finde, das sind so Themen, die halt nie wirklich in der Community geteilt werden, dass man da irgendwie Berührungspunkte hatte und sehr ähnliche. Vielleicht sind es auch, gerade was so finanzielle Themen angeht, einfach auch Tabuthemen gewesen, über die man vielleicht heute mehr sprechen kann. Das ist einfach ein bisschen offener gestaltet. Und du hast jetzt ganz, ganz viel auch dazu erzählt, wie du beruflich gelandet bist. Und ich weiß, dass du dem ganzen Game auch irgendwann dann den Rücken gekehrt hast. Und das schließt so ein bisschen an die nächste Frage an. Und zwar ist es tatsächlich auch so interessant, glaube ich, für alle, weshalb du dich dafür entschieden hast, irgendwie rauszugehen aus dem Game. Und wie du so aktuell auch das Thema Mode betrachtest, so Nachhaltigkeit, Umwelt angeht. Das sind die Komponenten, die gerade eigentlich auch das große Game, obwohl es groß ist und vielleicht auch immer noch in vielen, vielen falschen Bahnen läuft, wo viel Veränderung gerade passiert. Und vielleicht kannst du dazu einfach noch was sagen.
Ja klar, auf jeden Fall. Also raus aus dem ganzen Thema war ich irgendwie emotional tatsächlich schon so Mitte der 2010er Jahre. Ich glaube, was der ganzen Kultur damals überhaupt nicht gut getan hat, war eben dieser Transfer Fashion in die Streetwear und Sneaker-Kultur. Das hat vieles zerstört, also aus meiner Perspektive. So klar, andere mögen das ganz anders sehen, so sehen da auch Befruchtungen. Sicherlich gab es da auch positive Entwicklungen. Aber für mich war wirklich so der Zeitpunkt, wo Kanye immer eine extrem große Rolle gespielt hat und alle nur noch diesem Yeezy hinterher gehechelt sind, war für mich so, ich fühle das überhaupt nicht. Das ist gar nicht mein Ding. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Und da ging auch, ich meine, Resale gab es auch vorher, klar. Aber da hat das eine andere Qualität irgendwie bekommen und aus meiner Perspektive keine wirklich positive. So, also ich hatte irgendwie immer das Gefühl, so diese eigentliche Kultur ist so ein bisschen verraten worden. Jetzt bin ich auch nicht der große Sneaker-Kultur-Verflechter, der Wort raus, bitte. Können wir dieses Wort rausnehmen? Geil. Jetzt bin ich auch nicht der große Sneaker-Kultur-Verfechter, weil ich es natürlich auch nicht von Anfang an gelebt habe, aber immer irgendwo interessiert war, auch interessierter Beobachter und dann irgendwann mal mit reingesteppt ins Game. Deswegen will ich mir da auch nicht zu viel anmaßen. Aber ich fand dieser Transfer Fashion hat sich an Streetwear bedient und Streetwear war aus meiner Perspektive immer irgendwo auch ein Thema, was waren das für Leute, die das gelebt und geprägt haben? Das waren in der Regel Menschen, die sich eben nicht die große Fashion leisten konnten. Das war immer irgendwo eine Gegenbewegung. Die ist aus einer Kultur gewachsen, die auf der Straße stattgefunden hat, die auch mal im Dreck stattgefunden hat, wo Leute, um sich ein paar fresche Sneakers zu holen, wirklich auch viel, viel machen mussten und nicht einfach nur irgendwie online was anklicken. Und na, es ist einfach... Es ist so simpel geworden, sich irgendwie den heißen Scheiß zu organisieren, ohne zu wissen, was dahinter steckt. Und das fand ich irgendwie immer schon ein bisschen grenzwertig.
Also würdest du sagen, dass diese Schnelllebigkeit, die jetzt stattfindet im Modebereich oder im Turnschuhbereich, das ganze Game irgendwie kaputt gemacht hat? Oder woran würdest du es jetzt festmachen, was Marken irgendwie falsch gemacht haben, dass dieser Hype quasi so abgeflacht ist im Verhältnis zu damals?
Ja, ich glaube, Marken haben aus ihrer Perspektive überhaupt nichts falsch gemacht. Die haben alles vollkommen richtig gemacht, weil für die geht es immer nur weiter, schneller, höher. Und da sind wir auch beim Thema Nachhaltigkeit, was aus meiner Perspektive irgendwie eins ist, was immer noch extrem vernachlässigt wird. Und das sollte das Wichtigste für uns alle sein. So, wir sollten wissen, wo unsere Klamotten herkommen. Wir sollten genau wissen, unter welchen Bedingungen was produziert wird. Deswegen bin ich auch großer Fan des Lieferkettengesetzes. Das muss eigentlich noch viel krasser ausgeweitet werden und nicht nur Unternehmen, die wirklich im oberen Segment irgendwie Umsätze machen und 10.000 Leute beschäftigen. Nee, das muss eigentlich komplett durchdekliniert werden. Sicherlich wird das einige Unternehmen vor große Probleme stellen und der eine oder andere wird sich auch vom Markt verabschieden. Aber so ist es dann vielleicht auch. So muss es dann vielleicht auch sein. Weil Dinge müssen offengelegt werden. Es passiert so viel Scheiße. Die Textilindustrie ist die toxischste auf diesem Planeten. Noch vor Automobil, noch vor, und das finde ich richtig krass, Lebensmittel. Also Tierhaltung und der ganze. Ich meine, das ist ja der Wahnsinn, was wir einfach tun. Wie wir uns selber krank machen, ist unfassbar. Sehenden Auges. Und die meisten Leute interessiert es nicht, weil sie einfach vom Konsum geblendet sind. Und das ist traurig. Und ja. Naja, wie war die Frage nochmal? Ich reite mich selber gerne in so Themen viel zu tief rein und finde dann keinen Weg mehr zurück. Ich glaube, zuletzt hatten wir geredet, bevor ich diesen Monolog startete, über helft mir.
Wir helfen dir aus. Wir waren bei Thema Nachhaltigkeit und auch deinem Weg raus aus der Industrie.
Achso, ja, genau, das da wollte ich weiter drauf eingehen, stimmt. Wann habe ich angefangen, das Ganze eben nicht mehr so cool zu finden? Und das waren eben Mitte der 2010er, wo ich mir dachte, okay, irgendwie fühlt sich das auch nicht mehr gut an. So. Und Social Media war, ich will nicht sagen on the rise, das war vorher schon ziemlich groß, aber es hat immer mehr eingenommen. Natürlich kein Vergleich zu heute, das ist ja nochmal ein Level, keine Ahnung, viel zu weird alles. Weil sich einfach jeder darstellen muss und jeder glaubt, er ist irgendwie der große Influencer, der Geborene. Und ich meine, geh mal hier vor die Tür, lauf rum, die Leute sehen einfach absolut uniform aus. Ob das jetzt diese TikTok-Frisur ist, wenn es die Leute fühlen, und vielleicht kann ich mich jetzt in meinem Alter, ich bin ja ein bisschen gesetzter, wie ihr wisst, wollen nicht über Zahlen reden. Alter ist Zeit ist eine Erfindung des Menschen, wir wissen das. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass man viele Dinge eben auch nicht mehr nachvollziehen kann. Das ist ja klar, das war bei meinen Eltern genauso irgendwie, als ich mit Turnschuhen anfing oder noch früher mit Skateboarding oder so oder mit Vegetarismus oder was auch immer. Vieles kann eine darauf folgende Generation einfach nicht nachvollziehen. Das ist auch normal, das ist auch gut so, aber ich sehe eben vieles kritisch in der Entwicklung heute, aber auch schon damals, als ich ausgestiegen bin, zumindest emotional aus diesem Thema, weil es tut den Menschen selbst, glaube ich, nicht gut, irgendwie zu glauben, dass man einer gewissen Strömung entsprechen muss, sonst ist man halt nicht cool genug. Aber es gibt natürlich auch super viele Druckfaktoren von allen Seiten. So, auf dem Schulhof muss man in irgendeiner Form performen, glaube ich. Das war damals auch schon so. Hast du den heißen Scheiß nicht, bist du selbst halt auch kein heißer Scheiß. Und dann will möglicherweise auch keiner was mit dir zu tun haben. Das ist natürlich fatal, diese Entwicklung. Aber die gibt es halt schon seit ein paar Tagen. Das ist klar. War auch bei mir damals so. Heute sehe ich das einfach nur auf einer Scale, die so krass ist, dass ich mir denke, Mann, ihr müsst doch mal irgendwie zu euch finden. So, versucht doch mal in euch reinzuschauen. Das ist eigentlich die Zeit, wo man ein bisschen reflektieren sollte. Aber sicher, das kann ich auch keinem 15-jährigen TikTok-Kid jetzt wirklich vorwerfen, dass er sich da an irgendwelchen Trends orientiert. Aber es ist eben super gefährlich und wir sehen ja, was das für Konsequenzen hat, eben auch politisch und weltwirtschaftlich. Und es wird sich eben primär daran orientiert, nach wie vor auf diesem Planeten, wem kann ich was am schnellsten, am einfachsten verkaufen. Und da sehe ich natürlich auch die Brands in der Pflicht. Ne, es gibt seit Jahren, seit Jahrzehnten fast, gibt es Greenwashing an allen Ecken. Und es ist traurig, dass das immer noch so gefeiert wird und so durchgeht. Aber welche Brand setzt sich wirklich für Nachhaltigkeit ein und ist von vorne bis hinten bereit, offenzulegen, wo produziert wird, was für Materialien verwendet werden und so weiter? Finde ich alles extrem grenzwertig und fragwürdig. Und ich habe dann nach meiner Zeit bei den Turnschuhmagazinen auch für mehrere Brands gearbeitet, als Consultant und auch im Marketing hier und da, und hatte da schon einen Blick auf viele Themen und habe mir damals auch schon die Frage gestellt, ey Leute, wieso wird nicht mehr gemacht? Wieso wird geglaubt, dass das alles so weitergehen kann? So, Ressourcen sind erschöpft. Noch nicht bis zur bitteren Neige, aber kurz davor. Und das Traurige am Menschen ist, er ist eben ein Wesen, was zwar Empathie empfinden kann, aber wirklich erst handelt, wenn es am eigenen Leib realisiert, was unser Tun auf diesem Planeten irgendwie für Konsequenzen haben. Hat war das richtige Wort. Kann ich den Satz nochmal bringen? Nein, alles cool. Es muss nämlich, das ist nämlich auch so ein Punkt, es muss ja nicht immer alles perfekt sein, Leute. Einfach mal raus, einfach mal labern, was in einem steckt. Und ich glaube, Perfectionism hindert uns auch häufig, das zu tun, worauf wir Bock haben. So, weil wir glauben, nicht gut genug zu sein, weil alles super sein muss. Alles muss aalglatt sitzen, alles muss super cool sein, super fresh. Nee, muss es nicht. Ey, du musst mit dir selber klarkommen. Das ist wichtig und das musst du auch transportieren. Und das, beeinflusst mich mittlerweile extrem, aber der Versuch, häufig ist es eben nur ein Versuch, weil wir sind alle geprägt von Glaubensmustern aus unserer Kindheit, so, die immer noch da sind, die unser tägliches Tun und Sein bestimmen auf einem ganz hohen Niveau, und den wenigsten ist es bewusst, warum verhalte ich mich so, warum ist jetzt hier alles so stressig, wieso schwitze ich hier wie Sau, ist doch eine coole Session hier auf der Couch. Nee, weil wir uns immer bestmöglich präsentieren müssen. Und das kann krank machen, weil das stresst total. Ja, das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich irgendwann gesagt habe, ey, Leute, ich bin raus aus der Nummer. Weil klar, ne, wenn du dann auf so Dingern rumläufst, wie auf der Sneakernis, und da sind viele Kunden von dir oder Ex-Kunden oder was auch immer, man kennt sich halt. Die Szene ist ja, zumindest zu diesem Zeitpunkt, wo ich da noch aktiv war, war sie überschaubar. Und natürlich spielt da jeder seine Rolle und versucht natürlich in erster Linie optisch mal zu überzeugen. Und man sieht dann eben die ganzen vielen Egos und Eitelkeiten, die da rumlaufen. Und es war mal irgendwann, ich weiß nicht, wann das war, seit 2015 oder 16, glaube ich, es war die letzte Sneakernis, die ich besucht habe. Nee, das ist kein Sneakernis-Bashing oder überhaupt kein großes Bashing hier, darum geht es nicht, sondern
ich war Gast damals. Feststellen. Ich kann mich genau daran erinnern.
Oder? Es war eine geile Zeit irgendwo, aber irgendwann habe ich festgestellt, die Leute, die laufen hier ultra uniform rum. So, jeder läuft da irgendwie in Supreme von Kopf bis Fuß und jeder will so extrem individualistisch sein, realisiert aber irgendwie gar nicht, dass das eine Uniform ist, für die ich auch noch verdammt viel Geld ausgebe. Nein, aber wie gesagt, es ist nicht alles scheiße. Ich fand auch vieles selber extrem cool. So auch die Jungs, die es veranstaltet haben, so alles Buddies, immer noch, keine Frage. Wir haben es ja selber auch mitveranstaltet in Köln. Jetzt habe ich mal wieder eine große Hafenrundfahrt hier angeboten. Wie rudere ich denn wieder zurück, sag mal?
Oh, wir können gut zusammen rudern, auf jeden Fall hier. Ich merke das. Ich persönlich du hast ganz viel erzählt gerade. Es gibt aus meiner persönlichen Sicht ganz viele gesellschaftliche Ambivalenzen. Also ich finde total, dass wir eine sehr offene Generation haben, oder ich erlebe eine sehr offene Generation. Ich finde das Thema Mode total spannend. Wir hatten auch schon oft das Thema Subkultur. Gibt es Subkultur noch? Ich erlebe auf Konzerten mittlerweile keine große Stigmatisierung mehr. Ja, also ich kann auf einem Hip-Hop-Konzert auch Leute treffen, die aus früherer Sicht, eher in den Metal- oder Rock-Bereich reingehören. Und man kann es gar nicht mehr richtig gliedern. Das ist, ich finde, das ist ein total spannender Punkt. Dann hatten wir das Thema Verantwortung. Es gibt eine Verantwortung und auch Informationskultur. Ich finde, wir haben eigentlich alles Wissen, wir haben eine hohe Transparenz, aber ändern Dinge wie Greenwashing nicht. Ja, und das ist einfach Wahnsinn. Und da finde ich auch, dass du das total richtig benannt, dass die Brands da mehr in die Verantwortung genommen werden müssen. Ja, und da vielleicht auch eine höhere Transparenz stattfinden muss. Ja, dem Käufer, der Käuferin einfach vermitteln, was dort Sache ist. Und ich hoffe, das kommt in den nächsten Jahren, weil unsere Umwelt einfach enorm darunter leidet und wir uns als Gesellschaft einfach auch verändern müssen. Dahingegen natürlich der hohe Druck und die Last auf der, sage ich mal, jungen Generation. Ich durch meinen aktuellen Job im Sozialbereich erlebe das total, dass da auch eine Art Ohnmachtsgefühl entsteht. Und finde auch so, das Stadtbild hat sich so komplett gewandelt. Das ist das eine Thema. Und du hast eben auch nochmal wir hatten über diesen Way Out gesprochen. Du hast gesagt, ja, das war mein Weg raus. Und wir kennen uns da mittlerweile, wie gesagt, seit über 10 Jahren und hatten auch damals Berührungspunkte in der Gastronomie, haben dort zusammengearbeitet. Und ich habe das immer so wahrgenommen, dass du jemand warst, der viele Projekte hatte, unterschiedliche Projekte. Und auch damals schon so diesen Weg irgendwie raus aus der Fashion-Industrie gesucht hast. Für mich aber immer ein total stylischer Typ, total stylischer Boy, immer so ein bisschen drauf geachtet. Und da hat sich viel getan bei dir einfach. Und du hast ganz am Anfang schon erwähnt, dass du jetzt gerade Waldbademeister bist und gerade eben auch so ein bisschen erzählt, wie du rausgekommen bist. Vielleicht erzählst du noch so ein bisschen was auch zu deinen früheren Projekten. Du hast ja nicht nur das Thema Fashion, sondern du warst Gastronom.
Tatsächlich, so, ja, oft, ich verdränge es auf gar keinen Fall, es war eine extrem wichtige Episode in meinem Leben, aber was ich mir selber, also allein niemals zugemutet hätte, es war eben jetzt in der Rückbetrachtung auch eine extrem anstrengende Zeit, aber wir haben zu dritt damals in Köln 2014 das Beverly Sülz gegründet. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch. Und David, du warst da eine der treibenden Kräfte, Thekenkräfte, aber insgesamt, du hast dich einfach super um unseren Laden mit uns zusammen gekümmert. Es war eine wunderschöne Zig, muss ich sagen. Ne, und da haben wir echt, das war ein Projekt einfach mit guten Kumpels so.
Sehr emotionale Zeit, muss ich nochmal.
Extrem emotionale Zeit, so auf jeden Fall. Sascha, der leider nicht mehr unter uns weilt, so die Säule des Ladens schlechthin, so der hat ja zusammen mit Sönke auch oben drüber gewohnt.
Rest in Power, das war oben tatsächlich irgendwie das gelegen in Sülz, das Sülzer Jugendzentrum. Ich hab's irgendwie, oder vielleicht auch Altersheim. Ich weiß es nicht mehr genau, aber Veranstaltungen wie Pressmack haben da stattgefunden. Ja. Das war ein kultureller Baustein, absolut, und auch ein großer Entwicklungspunkt. Ne? Und du hast ja, vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen weiter.
Ja, wir haben im Endeffekt, nee, du hast schon recht, also wir haben versucht, da auch so ein bisschen Sülz wieder zu beleben. Sülz ist finde ich, ein Stadtteil in Köln, der so ein bisschen im Dornröschenschlaf liegt, verharrt, zumindest zu diesem Zeitpunkt verharrte. Mittlerweile passiert ja echt viel. So, und auch gute Freunde von uns machen ja auch geile Projekte da, jung und alt beispielsweise, von unserem Finchi, bester Mann. Shoutout an der Stelle.
Geht mal vorbei auf jeden Fall.
Oder geht da mal vorbei, Hammerladen. Die haben auch noch das Rosebud, ebenfalls grandios.
Haben wir ein paar Mal erwähnt in diesem
Habt
Podcast.
Ihr schon, ne? Dann,
zwei, dreimal vielleicht.
Das ist zu monodirektional. Dann kommt das Rosebud jetzt mal raus. Also jung und alt, geh da hin. Bester Laden. Ich war selber noch nicht da. Nee, das schneiden wir auch, das weiß ja keiner. Okay, das Beverly Sülz war einfach, irgendwer meinte mal zu mir, ein älterer Anwohner, er meinte, was ihr hier gemacht habt, das ist der vollkommene Wahnsinn. Das ist so, als wäre hier ein UFO in Sülz gelandet. Und ich so, alles klar, der Typ war locker, weiß ich nicht, Mitte 70, Anfang 80. Aber war eigentlich ein absolutes Kompliment. Er hat es total gefeiert. Und auch wenn wir den Laden natürlich in erster Linie vermietet haben. Aber wir haben auch eigene Veranstaltungen gemacht, die in der Regel wirklich sehr, sehr gut besucht waren. Und das hat eben dazu geführt, dass man eben hier und da im Ordnungsamt so ein bisschen Stress bekommen hat. Und das ist eben wiederholt passiert. Trotzdem, also das waren grandiose 2 Jahre. Leider haben wir es nur 2 Jahre gemacht. Aber war eine ganz prägende, wahnsinnige Zeit. Natürlich haben wir auch Karneval gefeiert. Und der Kölsch Jack, wird sich vielleicht noch erinnern, das war, der Laden war immer voll von morgens bis abends. Und ja, das vermisse ich auch so ein bisschen. Also es war schon cool. Im Herzen bin ich ja auch immer noch Kölner, keine Frage. 22 Jahre, das perlt nicht einfach so von dir ab. Also emotional noch sehr verbunden mit der Stadt. Viel zu selten da, muss ich unbedingt bald mal wieder machen.
Ja, ey, super interessant. Also ich war zu der Zeit nicht in Köln. Ich war auch nie in dem Laden, schade. Aber wenn ich das so raushöre, wurden da trotzdem deine Thematiken, mit denen du dich quasi beschäftigt hast, also Sneaker, ich höre Price Mac. Ich meine, wir hatten Rami in der letzten Folge, Price Mac Schriftsteller. Dann ist das schon eine Vermischung von zwei Themen halt eben. Ne? Du hattest dein Turnschuh-Thema trotzdem immer noch verbunden in der Gastro. Aber das finde ich halt super spannend, dass man quasi da so ein, wie ihr gesagt habt, ein Kulturzentrum gebaut hat, oder zumindest für einen Abend, wo sich quasi Leute getroffen haben mit denselben Interessen, verbunden mit, dürfen es vielleicht in dieser Sendung auch sagen, mit Alkohol, weil es einfach ein bisschen lockerer macht und vielleicht die Stimmung lockert und so sich eben Leute kennenlernen können, die sich vielleicht sonst nicht auf längere Gespräche hätten einlassen wollen oder können, weil sie sich nicht irgendwie auf der Straße mal für einen längeren Zeitraum getroffen haben. Das finde ich super cool und das verbindet ja auch einfach diese ganze Streetwear, Turnschuh, Sneaker, Kultur, die sich halt gerade in Köln extrem gefunden hat. Köln hat sich geprägt durch die Sneakerness und Co. Also ich meine, da kannst du viel mehr drüber erzählen. Aber das ist umso spannender, dass deine Bar quasi, wo du mit Leiter warst und David an der Theke stand und ausgeschenkt hat, dass die auch da irgendwie eine Rolle in dem ganzen Turnschuh-Modethema auch gespielt hat.
Ja, also es gab auf jeden Fall diese Überschneidung mal mit dem Price Mac. Price Mac war ja so der Nachfolger von Sneaker Africa Germany, so unserem zweiten Magazin, was wir damals gemacht haben. Und da gab es dann mal ein Event, genau, im Beverly Sills. Und hier und da auch mal eine Brand-Aktivierung. Ich meine, sowas bietet sich einfach an, ne, wenn man in beiden Welten irgendwie unterwegs ist. Und ich war ja auch danach dann noch tätig als Consultant quasi in dieser Turnschuhwelt. Ja, war eine wahnsinnig tolle Zeit, super intensiv, vielleicht auch wirklich ein bisschen zu krass, weil es einfach, ich meine, wir zu sein und ich meine, ich selber stand da nicht hinter der Theke. Man hat mir mannigfaltig mehrfach attestiert, dass ich einfach nur hinderlich bin, wenn es ums Zapfen geht oder so. Und die Gefahr ist natürlich, wenn man dann von hinter der Theke verbannt wird und vor die Theke sich begibt, dass das auch irgendwann Konsequenzen hat. Nee, das habe ich aber auch nicht zu intensiv ausgelebt. Ich habe mich da doch ganz gut im Griff gehabt. Ja, aber ich glaube im Endeffekt dieser extrem Freundeskreise zusammenschließende Aspekt so einer Kneipe, so wo auch wirklich regelmäßig die Leute hingekommen sind, auch wenn wir eigentlich immer nur so einmal die Woche geöffnet hatten. Wie gesagt, ansonsten war es eine Vermietung. Du konntest da alles Mögliche privat feiern. Das war ganz cool. Klar, und manche Veranstaltungen haben wir natürlich selber auch gemacht, auch was Größeres hier und da mal. Aber insgesamt ging es um die Vermietung. Trotzdem war es immer ein Laden, wo sich alle getroffen haben. So, und ich bin auch so ein bisschen, also so einen Spot habe ich danach selber auch nie wieder gefunden, ne, wo ich gern hingehe, wo ich weiß, da kommen Leute, gehen Leute ein und aus, die ich alle mag. War der Wahnsinn. Gute Zeit gewesen.
Absolut gute Zeit. Ich bin hier die ganze Zeit irgendwie am Grinsen. Es ist immer so ein bisschen, es wird so ein bisschen, ich finde, so schön romantisiert. Es ist so ein bisschen wie so ein Disney-Film. Irgendwie habe ich mein soziales Umfeld jetzt komplett geprägt. Ich habe dort sehr viele Menschen oder bin sehr vielen Menschen nahegekommen, denen ich auch außerhalb von, und das ist ganz schön, außerhalb dieser total oberflächlichen Turnschuh- und auch Fashion-Thematik einfach näher gekommen bin. Und unter anderem sitzen wir ja auch heute so deshalb hier. Ja? Ich meine, das ist ja auch so ein Teil des Konzepts. Freunde, Leute, mit denen wir Berührungspunkte haben oder die wir schon lange kennen, einfach ja, diese euch näher zu bringen und euch so ein bisschen die Story dahinter zu erzählen. Vielleicht waren die ersten Berührungspunkte Sneaker, ein Austausch, und daraus haben sich halt einfach Freundschaften entwickelt, was einfach für mich pure Sozialisation ist. Ich habe, wie gesagt, ich freue mich immer, die Menschen zu sehen. Der eine lebt jetzt in Berlin, du bist jetzt gerade hier in Berlin. Vielleicht können wir da auch mal näher drauf eingehen. Interessant fand ich auch, oder finde ich gerade so, wie sich das Stadtbild einfach geändert hat. Würde dich auch gerne einfach fragen wollen, wie du ja so den Unterschied zwischen Köln und Berlin wahrnimmst, auch vielleicht modemäßig, und wie du dich modemäßig einfach gerade so auch entwickelt hast. Also was du sagen würdest, was hast du vielleicht abgelegt, was geht gar nicht mehr? Wie ist dein aktueller Bezug dazu? So, das wäre für mich einfach ja, total spannend.
Das wird unglaublich langweilig für euch alle sein, die hier zuhört, weil ich habe mich quasi, ja, das kann man nicht sagen, ich habe mich gar nicht weiterentwickelt, aber ich habe irgendwann festgestellt, es flasht mich nicht mehr so. Und ich trage eigentlich, wenn ich ehrlich mich mal so an mir runterschaue, das sind alles Sachen, die ich auch vor ein paar Jahren schon getragen habe. Also ich überdenke meine Konsumentscheidungen extrem. Ich kaufe eigentlich nur noch Secondhand, aber das auch schon seit Jahren. Und also wenn ich kaufe, ich ja, habe auch einfach noch zu viel Stuff im Schrank stehen. Ich hatte damals ja eben auch sehr viele Turnschuhe, die ich dann nach und nach veräußert habe. Klar, wenn man mit vielen Brands zusammenarbeitet, wird man natürlich auch irgendwie zugemüllt. Und ich brauchte immer irgendwie ein extra Zimmer für meinen Stuff. Das war häufig auch schwierig, wenn es um neue Wohnungen ging. Vor allem dann mit einem Partner in eine neue Wohnung ziehen und dann immer, ey, dein ganzer Scheiß muss mit. So, das dauert einfach 2 Jahre, bis der irgendwie transferiert ist. Ja, das war schon Pain, aber ja, ich habe es halt damals gefeiert. Und heute ist es eben mit diesem neuen Bewusstsein, oder neues ist es auch, ein verändertes Bewusstsein einfach, für mich nicht mehr so reizvoll. Also Konsum ganz grundsätzlich ist ja eine unglaublich große Macht, die wir besitzen und dieser Macht aber kaum bewusst sind. So, wenn wir was ausrichten wollen und können in diesem extrem auf ja, Konsum ausgerichteten Sein, dann ist es, uns wirklich Gedanken zu machen, brauchen wir das? Brauchen wir das wirklich? Ist es wirklich cool? Und brauchen wir wirklich alle paar Tage neuen Stuff? So, das ist für mich, also Konsum ist eine extrem wichtige Entscheidung und darin liegt auch Macht. Also wir haben wirklich die Macht zu entscheiden, was wir unterstützen, wen wir unterstützen. Und wenn alle Leute irgendwie immer auf die Politik schimpfen, ey, guckt euch doch viel mehr mal die Brands an, die dahinter stecken. Das geht jetzt natürlich über Sneaker und Fashion weit hinaus. Guckt euch an, was ihr konsumiert und wer davon profitiert. So, das sind die Entscheider auf diesem Planeten. Die Politik ist nur Steigbügelhalter für viele in dieser Industrie. Wenn man sich einfach mal den Lobbyismus im Bundestag anschaut und so weiter, ich will da nicht zu deep diggen. Ich stecke da natürlich auch nicht komplett drin, ist klar, aber viele Verflechtungen sind natürlich logisch. Und warum viele Parteien dann in eine besondere Richtung gehen und eben alles dafür tun, dass die Wirtschaft in erster Linie weiter wachsen kann auf eine absolut toxische Art und Weise, wie ich glaube, ist den meisten Leuten nicht bewusst. Also mein Appell an euch, überdenkt euren Konsum und kauft nicht jeden Scheiß, den ihr irgendwie bei TikTok und Co. seht, weil so richtig cool ist es doch nicht, wenn jeder den gleichen Scheiß anhat, oder?
Stimme ich dir zu. Ich meine, wir haben jetzt viel über dein Konsumverhalten gehört oder nicht mehr Konsumverhalten. Eine Frage, die David schon gestellt hat, die stelle ich einfach nochmal. Wie hat sich dein Stadtbild von Berlin, ja,
das war die
oder
Frage.
Wie ist Berlin und Köln zu vergleichen,
ja,
ohne jetzt eine Stadt bashen zu müssen, ja, sondern einfach, was dir in deiner Welt auffällt, was beide Städte mitbringen, positiv, aber halt auch negativ.
Ja, also ich glaube positiv, beide Städte extrem viel Energie, so, das finde ich super. Und also in Köln war es für mich natürlich nach 22 Jahren, kann man da auch anders argumentieren, da spürt man einen anderen Zusammenhalt, da gehst du auf die Straße und kennst jeden zweiten gefühlt. Ich habe immer sehr zentral gewohnt und kannte immer oder kenne immer noch sehr viele Leute da. In Berlin ist das natürlich ein bisschen anders, das ist ja auch eine ganz andere Dimension von Stadt hier. So, wir sprechen auch nicht von einer Stadt. Ich habe immer das Gefühl, Berlin besteht eben aus vielen Fädeln, wie wir in Köln sagen, aus vielen Stadtteilen, die aber für sich alleine so groß sind und so weitläufig, dass es schon eigene Städte sind. Und das hast du eben auch hier. Also der Transfer zwischen den einzelnen Vierteln findet, glaube ich, weniger statt. So, die Leute bleiben in ihrer Hood. Ja, das ist irgendwie nicht so meins. Ich bewege mich gerne. Muss hier eben in Kauf nehmen, dass man längere Wege hinter sich bringen muss. Aber insgesamt, also ich sag mal, Berlin und ich, wir werden ganz gut warm mittlerweile. So, ich habe ein bisschen gebraucht. Es war mir auch alles ein bisschen zu viel und zu groß. Aber so langsam kann ich behaupten, angekommen zu sein.
Du weißt, also ich glaube, was sehr interessant sein kann, ist auch, was du sonst außerhalb, also in deiner Freizeit einfach unternimmst, was du machst, wo findet man dich? Ich weiß, dass du ein sehr sportlicher Typ bist. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen, wie sich das aktuell entwickelt. Du bist viel in der Natur, hast du eben schon gesagt. Da wäre es nochmal ganz spannend, wo bist du da unterwegs? Wo kann man dich finden, wenn du nicht in der City bist? Wo trifft man Kai an?
Also aktuell am häufigsten im Leisepark. Leute, Leisepark ist ein wirkliches Schätzchen. Jetzt strömt er nicht zu Tausenden hin, bitte, weil sonst wird es ja laut. Aber dieser Park ist wirklich, wirklich Premium hier im Prenzlauer Berg. Es ist so eingemauert, ist ein alter Friedhof. Nebendran ist noch der aktive Teil des Friedhofs und das ist so eine Art stillgelegter Seitenarm. Da konnte sich aber eine extrem prachtvolle Natur entwickeln. Und ja, wie ihr richtig festgestellt habt, ich bin extrem gern draußen in der Natur. Bin auch gern mal hier im Mauerpark, hänge da mit meiner Hängematte zwischen den Birken. Da gibt es ein kleines Birkenwäldchen. Da bin ich zu finden. Lese viel. Früher viel Skateboarding. Nach diversen Verletzungen mache ich das jetzt nicht mehr so. Auch Kraft und Kampfsport kann ich leider nicht mehr so ausüben. Ich hatte eingangs ja erwähnt, ich habe mir so ein Virus eingefangen vor 11 Jahren mittlerweile. Und dem zoll ich immer noch Tribut. Ich habe nicht mehr so die Energie. Also ich bin relativ schnell ermüdet und das hält sich dann auch ein paar Tage. Also würde ich jetzt pumpen, würden wir zwar jetzt pumpen gehen, ja, oder eine kleine Sparring-Session hier abziehen, dann wäre ich wahrscheinlich eine Woche fertig. So, das heißt, es hat einen extremen Einfluss auf meine Energiebereitstellung gehabt. Das hat sich über Jahre entwickelt. Die Schulmedizin konnte mir da auch zunächst mal nicht viel weiterhelfen. Ich war da wirklich jahrelang auf der Suche nach dem Auslöser. Und im Endeffekt war es halt ein Virus und ein paar andere Sachen kamen noch dazu. Naja, es hat sich als Multisystemerkrankung herausgestellt. Ja, aber dazu könnte ich jetzt noch 2 Jahre referieren. Das muss nicht sein.
Wir haben Zeit.
Deswegen bin ich bin wirklich am liebsten so in der Natur, was ich sportlich noch machen kann. Also ein bisschen Skateboarden, ja, aber eigentlich nur noch rumrollen. Hier und da schmeiße ich mal ein paar Körbe. Ja, sowas. Und was ich tatsächlich noch, wenn möglich, gerne auch länger am Stück ausübe, was mir tatsächlich auch, habe ich jetzt 3-mal tatsächlich auch in einem Satz gesagt, wir wollen hier nicht zu perfekt sein, habe ich vielleicht, scheiß der Hund drauf. Was ich wirklich gern mache, surfen, Wellenreiten, weißt du, sich vom Element Wasser tragen lassen, ist so das Erhebendste, was man sich vorstellen kann. Das mache ich seit ein paar Jahren und bin da gern im Winter auch mal ein bisschen weiter weg. Wir waren jetzt 2 Monate auf Sri Lanka. Extrem geil, war ich auch schon ein paar Mal. Und ja, surfen bringt mir Energie und Freude und Freiheit. Und wie eben auch schon mal gesagt, ein halbes Jahr vor Ventura natürlich auch in erster Linie des Surfens wegen. Im Bulli gelebt und einfach jeden Morgen aus dem Bulli raus, direkt am, du kannst da ja, oder konntest zumindest bis vor 3 Jahren oder 2, easy überall stehen, am Strand stehen und hast eigentlich keinen Stress gehabt. Und bist dann morgens raus in die Welle, hast geguckt, wie läuft sie, dann zurück, frühstücken, ein bisschen gearbeitet und dann vielleicht nachmittags nochmal rein. Das war eine gute Zeit, gutes Leben.
Vielleicht sollten wir das zu dritt einfach auch mal machen. Ich meine, ich habe eine ganz, ganz wichtige Frage, weil ich glaube, das ist für viele Zuhörer und auch für Menschen da draußen wahrscheinlich gar nicht klar. Was ist überhaupt Waldbademeister? Du bist jetzt Waldbademeister. Ich bin noch nie im Wald schwimmen gegangen, so zwischen Laub und Co. Aber ja, vielleicht kannst du uns das kurz erklären. Ich glaube, das wäre noch sehr, sehr spannend zu wissen für die Zuschauer.
Sehr gerne, sehr gerne. Ja, das ist ein Konzept, das kommt aus Japan. Ja. Also ja, Shinrin-Yoku, Japan. Japaner haben es erfunden. Ist aber wirklich keine Raketenwissenschaft. Also du gehst in den Wald und lernst die Elemente, die vorhanden sind, achtsam auf dich wirken zu lassen und davon eben zu profitieren. Das hat Konsequenzen auf die Stressreduktion und einfach das ist, für mich war es eine Bewusstseinserweiterung. Ich war immer schon gerne im Wald, schon als Kind mit meinem Großvater fast jeden Tag im Wald gewesen. Und da gemerkt, da ist Energie, die ich ansonsten in der Stadt nicht spüre. Und ich habe tatsächlich auch im Zusammenhang mit meiner Erkrankung erkannt, ich muss mehr raus. Frische Luft. Ganz klar, wir sind ja alle hier komplett uns am Verpesten. Auch was Lebensmittel angeht, überall Toxine im Leitungswasser, ich filter das, ist wirklich wichtig für mich. Und dieser Step, mehr in der Natur zu sein oder wieder mehr in der Natur zu sein, ist unglaublich heilsam. Und das ist, was ich den Menschen mitteilen möchte. Die müssen einfach mehr in der Natur sein, um auch zu verstehen, wie sind die Zusammenhänge, wie korrespondieren Pflanzen untereinander. Die haben nämlich verschiedene Arten, sich auszutauschen. Und da gibt es ganz viele grandiose Beispiele, die immer wieder der absolute Banger sind, wenn man einfach realisiert, beispielsweise, dass ein Baum, der unter anderem durch Photosynthese ja unseren Sauerstoff produziert, ja, der atmet ein, was wir ausatmen, nämlich CO2, macht daraus Glucose, nährt damit seine Wurzeln und lagert auch CO2 im Stamm ein. Na, also das, was hier auf diesem Planeten zur Klimaerwärmung führt, unter anderem, das kann der Baum quasi absorbieren und ernährt sich davon und gibt uns im Gegenzug, im quasi gleichen Prozess Sauerstoff, ja, damit wir uns von ihm ernähren können, ist der absolute Wahnsinn. Und diese Zusammenhänge zu erkennen, wenn man da einmal einen Step tut und feststellt, es ist ein unglaubliches Universum, was mir vielleicht bis dato noch verborgen war, dann lässt sich das nicht mehr los. Und so war es mit mir. So habe ich im letzten Jahr die Ausbildung gemacht zum Walderlebnisguide / Waldbademeister. Und ja, das war eine ganz grandiose Erfahrung.
Kai, mir kommt gerade einfach eine super spontane Frage in den Kopf. Thema Fashion. Du hast jahrelang in der Industrie gearbeitet, hast einen kompletten Wandel durchzogen, bist jetzt Waldbademeister. Vielleicht auch gleich nochmal dazu, wie man das buchen kann, wo man dich findet. Das ist jetzt gerade erst vor kurzem begonnen, gestartet. Genau. Das ist ein neues Projekt. Wenn ich mir das anhöre, du hast das Thema Nachhaltigkeit, auch ein gesundes Bewusstsein entwickeln, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstforschung, das sind Themen, die dich beschäftigen. Kannst du dir tendenziell vorstellen, das Ganze nochmal mit dem Thema Fashion zu verbinden in Zukunft?
Du meinst beruflich jetzt?
Beruflich,
oder?
Ja.
Ja, sicherlich. Also da gibt es bestimmt Möglichkeiten, das zu integrieren irgendwo in meine aktuelle Tätigkeit. Ne? Also egal, ob das bedeutet, dass ich Brands in den Wald führe, vielleicht in gewisser Weise Aufforstungsbestrebungen unterstütze. Da hatten wir damals auch mal ein Projekt, wo wir mit aufgeforstet haben, also bei einem Kunden von mir. Wenn du einen Schuh gekauft hast, sind zwei Bäume gepflanzt worden, dies, das, ne, ist mittlerweile auch gang und gäbe irgendwo, aber häufig funktionieren diese Kompensationsvorhaben eben nicht. Da gibt es aber verschiedene Maßnahmen, die man ergreifen kann, damit es wirklich nachweislich funktioniert. Nämlich, es sollte lokal passieren, ganz wichtig. Und grundsätzlich ist es schon so, wenn es um Thema Aufforstung geht, jetzt als ein Beispiel, dass die Natur das eigentlich am besten selber macht. Ja, man sollte wirklich auch Regionen wie jetzt der Harz beispielsweise, der extrem unter Hitze- und Borkenkäferbefall gelitten hat, eigentlich sollte man das alles liegen lassen. Die Natur kümmert sich. So, die kommt zurück, dauert nur ein bisschen länger. Der Mensch will es natürlich schnell haben und will schnell wieder verwertbare Bäume haben, weil, wenn man ganz ehrlich ist, 90% unseres Waldes in Deutschland, das sind Plantagen, das ist künstlich angelegt. Das ist da, um irgendwann abgeerntet zu werden. Also die Bäume, die hier bei uns stehen, die erreichen allerseltenst die 100 Jahre plus, weil sie vorher schon gekappt und verarbeitet werden und dann als IKEA-Regal bei uns in der Bude stehen oder so. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, natürlich kann ich mir vorstellen, auch Brands, die ein gewisses Bewusstsein haben, in den Wald zu führen, denen Waldwissen zukommen zu lassen, mit den Team-Events zu machen, auf jeden Fall. Das ist auch mein erklärtes Ziel für die Zukunft. Teambildende Maßnahmen im Wald. Es gibt tausend Sachen, die man da machen kann. Ja.
Super, super spannendes Thema. Wir haben viel gelernt. Also ich zumindest, ich habe sehr, sehr viel gelernt. David auch. Wir haben dir sehr gerne zugehört. Wir haben auch einfach gemerkt, wie viele Schnittstellen es einfach mal wieder gibt. Und was für Themen man mitnehmen müsste, um die Welt einen besseren Ort werden zu lassen. Ne? Also ich meine, es ist so simpel und trotzdem kriegen wir es irgendwie nicht gebacken. Aber hoffentlich hört hier der ein oder andere zu, der sagt, okay, jetzt muss sich was ändern. Und jetzt gehe ich etwas an und versuche einfach, die Welt besser zu machen. Und finde ich einfach super, super spannend. Und ich könnte stundenlang weiterreden. Aber ich würde sagen, das war's eigentlich. Kai, ich kann dir nur Dankeschön sagen für deine Zeit und dass du uns hier so gastfreundlich aufgenommen hast. Und vielen, vielen Dank für die Folge heute.
Ich habe euch zu danken, wirklich. Das war extrem cool mit euch. Hammer. Sorry, dass ich jetzt nicht so tief in diese Fashion-Thematik eingestiegen bin, aber ihr seid ja glücklicherweise auch ein Podcast, der sich breit aufstellt und nicht nur monothematisch berichten möchte, sondern eben auch Dinge hinterfragt. Und vielleicht war ich ja da der richtige Ansprechpartner. Keine Ahnung, müssen die Leute da draußen beurteilen. Ja klar, ihr könnt mich, das war eben noch die Frage, wo ihr mich finden könnt. Ja, ihr könnt mich online finden. Waldbademeisterberlin.de zusammengeschrieben. Da bin ich zu finden, aber tatsächlich auch auf den Socials. Auf Instagram als Waldbademeister Berlin und als Waldbademeister bei TikTok, Leute. Ihr glaubt es nicht. Ich probiere das jetzt mal aus. Ich meine, ich prophezei zwar immer, das ist unser aller Untergang. Nein, so dramatisch ist es nicht. Aber ich probiere das mal aus. Ich muss ja auch dahin, wo die junge Zielgruppe ist. So, ich will das ein bisschen so machen wie Peter Lustig von Löwenzahn. Kennt ihr den noch? Naja, der ja auch immer meinte, so und jetzt abschalten. Ne? Also kommt mit mir in den Wald und dann macht mal das Handy aus. Ja, aber klar, man muss einfach da sein, wo die Leute sind, um sie vor Ort zu überzeugen, dass ein anderes, besseres Leben für uns alle möglich ist.
Für mich eine total emotionale Folge mit sehr viel Fachwissen. Ich finde, du hast total viel erzählt, Kai, zum Thema Fashion.
Ich laber halt auch wie Sau, ne? Sorry, ihr hättet mich da mal so ein bisschen in die Schranken weisen müssen. Aber ey, das könnt ihr ja alles noch rausschneiden.
Ich meine, es ist ein Podcast, hier soll geredet werden. Dafür sind wir hier und emotional hat mich das Ganze komplett begleitet. Ich hatte immer mal wieder, saß hier irgendwie mit Erinnerungen und Flashbacks zum Thema Gastro, Fashion und vielleicht, was ich so nochmal teilen möchte, ist, wie wichtig es ist, sich zu connecten, eine Community zu haben, gemeinsam Dinge auf die Erde zu bringen und nur deshalb entsteht das Ganze hier auch gerade und sich auch außerhalb, vielleicht ist Fashion, erster Punkt, sich zu connecten, aber geht in die Tiefe. Geht auf jeden Fall, schaut, was die Menschen an sich persönlich zu finden haben und wie sie sich am besten connecten können. Und daraus wächst einiges und kann einiges entstehen. Und ich glaube, zusammen können wir dann auch Themen auf die Erde bringen und uns unter anderem Geschichten wie diese erzählen, wie schön es ist. Wir werden ja auch nicht jünger und am Ende kommen dann halt jung und alt zusammen. So ist es. Und in diesem Sinne, ja, würde ich sagen, sind wir heute raus. Shoutout an euch. Danke fürs Zuhören. Viel Liebe von den Fashion Buddies und auch Kai. Ja, wir sind raus. We out. Running out of size.
Thank you, Kai.
Hey, danke euch, Mann. Voll gut, voll gut.
That's it.
Hör mal.
Hör mal, wer der hämmert, ey. Kai, das war gut.
Hi,
war
sehr gut, ey. Du hast da wie eine Maschine abgefeuert.
Ja, das ist halt das Problem.
Was war denn da los? Oh. Mann, oh Mann, 2 Stunden 20.
Bitte, was?
Okay, should we not like these? No, I need these. Oh, yeah.